Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Schönen guten Morgen. Ah, ist das schön. Wir haben als Familie gerade ein ganz emotionales Wochenende hinter uns und nicht nur im Positiven. Und wenn du dann so in negativen Gedanken oder auch in schwierigen Situationen hängst und du kommst dann hier heute Morgen rein und schaust so in viele fröhliche Gesichter und hast irgendwie Sonne draußen, das tut irgendwie total gut. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wie ihr gerade hier seid, mit wie viel Stress ihr noch so hierher gefunden habt und euch jetzt noch so die letzten Plätze ergattert habt. Wünsche ich euch einfach, dass ihr so reinkommt, dass ihr so ein bisschen zur Ruhe kommen könnt, dass ihr mal durchatmet und sagt, ich habe es geschafft, ich bin hier und ich kann jetzt einfach die Zeit genießen und mal schauen, was Gott so für uns vorbereitet hat heute. Ne? Organisatorisch hat er auf jeden Fall was vorbereitet, denn wir haben heute ganz besondere Gäste. Ja, ihr hattet, eigentlich hattet ihr gar keine weite Anreise, aber nur, weil ihr schon einige Wochen hier in Deutschland seid, aber unsere liebe Familie Mühe, unsere Auswanderer in Spanien, ihr seid hier und wir freuen uns total. Und ihr werdet nachher noch ein bisschen was erzählen, was ihr so erlebt habt, was noch so ansteht. Und René darf und wird uns noch ein paar Worte und eine Message mitgeben. Da freuen wir uns sehr drauf. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid. Wobei wir uns natürlich schon die Frage stellen, wir haben euch doch gerade erst an Spanien verloren. Warum seid ihr nach einem Jahr eigentlich schon wieder hier?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Thomas. Nein. Also Roquetas de Mar, wo wir wohnen, ganz in der Nähe von Almeria. Das ist eine sehr touristisch geprägte Stadt. Jetzt im Sommer wäre unser Haus viermal so teuer. Und da unsere Wohnsituation sowieso viel komplizierter ist, als das ich euch erzählen kann, haben wir mit unserem Chef abgesprochen, dass wir unser Heimataufenthalt ein Jahr vorziehen und jetzt diese zwei Monate hier überbrücken. Also es ist jetzt sehr viel Rumreiserei gewesen. Wir schlafen im 10. Bett und ich habe Gott gefragt am Anfang, also ich habe keine Ahnung, was du jetzt damit vorhast. Mal schauen. Und tatsächlich, ich denke, die letzten zwei Tage habe ich ein bisschen so sein Reden in meinem Herz gehört. Du bist von mir abhängig und ich werde mich um euch sorgen. Du siehst das und ich spüre auch in mir, dass es alles gut ist und läuft.
Super. Ich habe gerade gedacht, für unsere Gäste, ihr wisst eigentlich gar nicht, warum die beiden hier stehen, ne? Und wer sie sind. Also der René war zur Gründungszeit dieser FEG mit Jugendpastor und dann habt ihr gemeinsam einige Jahre später eine eigene Gemeinde gegründet in Bruchmühlen und hatte dann irgendwann für euch aber eine sehr klare Stimme, dass ihr hier Zelte abbrechen sollt, in die Mission gehen sollt und dann ist es irgendwann auf Spanien gefallen. Also das ist mal so die Schnellform, ja, so dass ihr also ein bisschen einsortieren könnt. Und warum ihr jetzt schon hier seid, das hat auch versicherungstechnische Gründe. Ne? Ihr müsst alle zwei Jahre mindestens für zwei Monate und drei Tage, habe ich gelernt, hier sein, weil ihr mit dem deutschen Aussendungsvertrag unterwegs seid. So, also das nochmal gerade so ein paar schnelle Rahmenbedingungen. Ja, aber was habt ihr denn bisher in diesem Jahr alles getrieben? Was waren denn so eure Highlights? Oder was habt ihr alles gemacht?
Also wir sind angekommen und haben erstmal Corona gehabt. Und dann, zwei Wochen später fing dann die Schule an. Da ist ein Bild da, wo die Jungs in ihre neue Schule reingehen. Normalerweise tragen sie Uniforme, da gehen sie zur britischen Schule. Da wird erstmal Englisch gesprochen, da hatten sie ganz viel, da erstmal Englisch und dann kam Spanisch noch dazu. Da kannst du dann weitergehen. René und ich, das ist die Gemeinde. Also da ist ja, wie gesagt, die Gemeinde, wo wir einfach so quasi als Praktikanten sein dürfen. Wir dürfen neue Lieder lernen, neue Ausdrücke und Lebensart der Spanier und ganz viele Lateinamerikaner sind auch da. Das ist dann mitten in der in Almería selbst. Genau, da könnt ihr dann weiter drucken. Da haben wir auch eigentlich gar keine Verantwortung. Außer hier einmal die Woche haben wir Hauskreis auf unserer Seite in Roquetes de Mar. Das ist eine ganz bunt gemischte Gruppe Spanier, Latinos, Deutschen. Genau, das ist ganz spannend. Da hat René alle zwei Wochen die Verantwortung und ja, ist einfach auch eine Zeit zum Lernen. Am Ende hatten wir auch immer Kopfschmerzen vom Spanisch, Spanisch, Spanisch. Kannst weiter? Das ist eine von Renés Sprachkursen an der Uni. Da sind wir dann zur Uni gegangen und haben in verschiedenen Kursen Spanisch gelernt. Und da sind Leute aus aller Welt, aus Asien, Afrika. Ja, so saßen wir mit vier Kontinenten im Auto oft. Wir durften auch an ein paar Seminare und Kongresse teilnehmen. Hier ist eine Gruppe von neuen Missionaren in Spanien und da konnten wir spanische Kultur und Geschichte kennenlernen. Ja, das ist für mich immer noch ein großer Rätsel. ganz andere Welt und manchmal fühlte ich mich sehr traurig darüber, über die Geschichte der Spanier. Und trotzdem weiß ich, dass Gott sehr viel daraus machen kann. Wir haben auch natürlich ein bisschen die Gegend erkundigt. Da ist René in einer Höhle mit den Jungs gewesen. Und wir waren auf ein paar Wanderungen. Leider wollten die Jungs nie was mit uns machen. Dafür sind wir ganz gerne essen mit ihnen gegangen. Weiter. Ja, ein schöner Sonnenuntergang. Die Sonnenaufgänge waren vor unserem Strand echt ein Geschenk, wunderschön. Wir hatten die Möglichkeit, direkt am Strand zu wohnen und dann konnten wir morgens ganz schnell raus, wenn die Sonne hochgegangen ist und haben die Zeit dann genossen. Ich glaube, es gibt noch ein Bild. Ja, das ist nicht Spanien, das ist das Lutherhaus in Bruchmühlen, wo wir die Holzklotzwelt hatten und tatsächlich versuchen wir jetzt mit Spenden zusammen und eine neue Holzbauwelt aufzubauen, damit wir das in Spanien benutzen können. Bis jetzt haben wir fast gar keine Kinderprogramme dort gesehen und würden das gerne ein bisschen auffüllen und etwas anbieten. Habe ich was vergessen? Nee, also wir wussten, es wird eine sehr schwere Zeit, dieser Übergang. Es war auch sehr schwer. Am Anfang waren wir total müde, Kopfschmerzen. Wenn du gestresst bist, bist du dann anfällig für Krankheiten. Wir waren dann, hatten jede Erkältung. Und aber ab Februar ging es dann. Da hatten wir Besuch aus Deutschland. Das hat uns sehr gut getan. Und ab dann ging alles viel besser. Gott sei Dank.
Also ihr merkt schon, ne? Zwischendrin hat man gedacht, so auch Urlaub, ne? So ein bisschen Sightseeing, Höhlen besichtigen, Sonnenaufgänge und Untergänge genießen, essen gehen, chillen. Aber es waren auch ein paar wirklich harte Momente und harte Zeiten, gerade zu Anfang, ne? Was hat euch denn geholfen, durch diese Zeit durchzukommen?
Also ich finde, der Kontakt zu Deutschland, immer wieder Freunde, die angerufen haben oder mal geschrieben haben. Ich denke, es gab mehrere Sachen. Also einmal, als die Papiersachen einigermaßen geregelt waren, das hat geholfen. Wir hatten unser Auto 3 Monate auf dem Hof stehen und konnten es nicht anmelden aus bürokratischen Gründen und haben unsere Papiere nicht bekommen und. Bis uns endlich jemand geholfen hat, der hat uns gezeigt, wo die marokkanische Mafia die Termine fürs Ausländeramt verkauft.
Das ist kein Witz, ne?
Ja. Das war, also bis wir dann durch waren, und das war so im Frühjahr, das war ungefähr nach 7 Monaten, dann ging es so langsam bergauf. Dann kam die Sonne auch ein bisschen wieder raus, mit 13 Grad im Haus, irgendwie ohne Heizung. Das ist irgendwie ungemütlich auf Dauer. Genau, und dann Nanni, kam mit ein paar Freundinnen vorbei Anfang Februar, das war, ab da ging es dann so langsam bergauf. Wir haben ein bisschen was verstanden. Ich war nass geschwitzt vor meinem ersten Einkauf für mein Spanischbuch im Laden, bevor ich den Laden betreten habe. So nervös war ich, weil ich nicht wusste, was ich sagen konnte. Nach einem halben Jahr ging das dann schon alles ein bisschen besser. Also waren mehrere Faktoren, die geholfen haben.
Was sind jetzt trotzdem gerade noch so aktuelle Herausforderungen, wenn ihr wieder zurückgeht? Das ist ja, wann reist ihr wieder aus?
In 2 Wochen. Also morgen in 2 Wochen sitzen wir wieder im Auto. Wir sind dabei, wir würden gerne da sesshaft werden, wollen in ein Haus einziehen, aber auch das hat so bürokratische Hürden. Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Jetzt haben wir mündlich abgemacht, eine Wohnung zu nehmen als Übergang. Ich hoffe, es klappt irgendwie. Abenteuer mit Gott haben wir eben gehört, spannend, dass wir in der Kneipe übernachtet. Mal schauen. Also das, Wohnsituation, das ist eine Sache. Das andere ist, wir werden jetzt im nächsten Jahr entscheiden müssen, wo ist unser Platz? Also was ist die Aufgabe dort? Das wird wirklich spannend, weil ich ja mit den sprachlichen Fähigkeiten noch nicht so weit bin, dass ich alles durchblicke. Und da werden wir ein bisschen gucken. Dann denke ich, wäre es schön, wenn wir in diesem Jahr mal so Freunde treffen. Ne? Zuerst muss man überhaupt Leute treffen, die mit uns reden. Und jetzt wäre es ja schön, wenn daraus irgendwie Freunde werden für alle aus der Familie. Das wäre so mein Wunsch. Und für uns persönlich finde ich auch nochmal die Herausforderung, wie finden wir eine Struktur, dass die Gemeinden selbstständig werden können. Also nebenher, alle spanischen Projekte, die AM arbeitet seit 28 Jahren dort, sind nicht selbstständig geworden.
Allianz-Mission
übersetzt. Also unsere Missionsgesellschaft. Keines der Projekte ist selbstständig geworden. Sind alle noch abhängig von Geld von außen. Und ich finde, da müssen wir irgendwie ran. Also wir wollen nicht das nächste Projekt finanzieren oder anfangen, was die nächsten 30 Jahre finanziert wird. Also da Strukturfragen müssen wir ran. Und Melissa hat es erwähnt, wir wollen die Sachen, die wir hier in Bruchmühlen oft erlebt haben. Lego-Stadt haben wir letztes Jahr zusammengestellt. Die reist gerade durch Deutschland, um noch ein bisschen Finanzen reinzuholen. Und irgendwann wollen wir die holen, um damit was zu machen. Diese Kappler, das ist jetzt gerade in Fundraising, dass wir ein bisschen was für Kinder anbieten, weil die Gemeinden, wo wir waren, da gab es so gut wie nichts, also für Kinder. Und die haben gesagt, ja, wir haben ja auch keine Kinder. Also kann man so oder so sehen. Ne? Dann muss man was machen, damit sie kommen. So.
Also wenn euer Herz jetzt höher schlägt, weil ihr sagt, oh, Kinder sind uns so wichtig, ja, und ihr eben schon was in diese grünen Eimer gelegt habt, ihr dürft auch gerne noch danach direkt für die Kapplerwelt einen Dauerauftrag unterschreiben oder so, keine Ahnung. Ja, weil das ist wirklich, das sind eure Door-Opener, ne? Also das ist das, wo ihr mit schon immer unterwegs seid, so auch hier vor Ort. Ihr habt Royal Ranger Arbeit gemacht, ihr habt immer viel Herzblut in Kinder investiert und das ist auch das, was euch durch die Zeit trägt und da auch wirklich so, dass der Anker sein kann, um dort ein Projekt aufzubauen. Also ja, beten sowieso und alles, was noch an Unterstützung dazu kommen kann, ist gerne genommen. Ne? Ja, was steht sonst noch an, wenn ihr zurück seid? Gibt es noch Wesentliches, außer Sonnenuntergänge und Aufgänge wieder genießen? Das ist so ganz. Genau, aber es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich euch wieder drauf freut, auch zurückzugehen. Ne? Also jetzt könnte man sagen, ach, jetzt haben wir wieder deutsche Luft geschnuppert und aber euer Herz ist ein Stück in Spanien, ne?
Ja, einfach weil Gott uns da berufen hat und wir glauben, dass er dann für uns was hat. Ne? Also die Jungs sind ja noch ganz, also unsere jungen Jungs sind nicht so ganz zufrieden da. Das muss ja noch tiefer ins Herz rutschen. Dieser Ruf Gottes und auch wieder eine neue Routine und Freunde, wie René gesagt hat. Ich freue mich, weiter Spanisch zu lernen, auf jeden Fall, und ein bisschen mehr das spanische Herz zu verstehen.
Ich freue mich wieder auf spanischen Verkehr, Autoverkehr, das ist wesentlich entspannter als hier.
Ja. Habt ihr Gebetsanliegen oder sind das so gerade die Herausforderungen, die ihr eben genannt habt, das sind so die Anliegen, wo wir auch dann einfach mit für eintreten?
Haus, ganz klare Ortsanweisung, wo gehören wir hin. Ist nicht ganz zwischenmenschlich, nicht ganz reibungslos da in dem Team. Und Sprachkenntnisse und Freunde. Und vielleicht diese fünf Sachen.
Fünf Sachen, ne? Und gar nicht so unwesentliche, ne? Was für uns hier so normal ist, das ist für euch gerade echt eine Challenge. Hey, vielen Dank, dass ihr uns ein Stück mit reingenommen habt. Ihr seid ja noch ein bisschen hier, also ihr habt nachher noch genug Zeit, auch mit Ihnen noch weiter ins Gespräch zu gehen. Ihr seid auch ja die ganzen zwei Wochen noch hier in der Region, richtig, ne?
Ja.
Ja, genau. Kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen, wo ihr noch zu finden seid, mhm, und wo man Zeit mit euch verbringen kann? Okay.
Ja.
Lass uns mal alle aufstehen, lass uns mal für Sie beten. Das ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt. Jesus, was für eine Challenge, mit einer ganzen Familie in Deutschland alles abzubrechen und in ein fremdes Land zu gehen, wo man die Sprache nicht beherrscht. Wie krass, viele von uns können sich das gar nicht vorstellen und würden diesen Schritt nie wagen. Aber du hast die Familie befähigt, es zu tun und mit einem klaren Plan. Und wir bitten dich, dass du diesen Plan offenbarst, dass du ihnen in den Momenten, wo es richtig schwer wird, viel mehr an der, zur Seite stehst, Türen öffnest, Probleme sich lösen, Sprachbarrieren verschwinden, Hilfe, Unterstützung und Freunde ins Leben treten, dass du das, was du mit ihnen vorhast, auch wirklich, wirksam wird und dass es entsteht. So, lass sie in ihrem Herzen immer wieder spüren, dass du da bist und dass du mit ihnen unterwegs bist. Gerade auch bei den Jungs, dass sie auch ihre Leidenschaften in Spanien finden, dass sie Freunde finden, dass sie Gemeinschaft erleben und dass sie auch dann dieses neue Land, ja, mit Freude genießen können und es auch ihre Heimat werden kann. Danke für alles, was Sie schon erlebt haben, und sei in den Herausforderungen bei Ihnen. Amen.
Amen. Was für ein Vorrecht, wieder bei euch zu sein. Ich habe in den letzten Wochen angefangen, die Apostelgeschichte nochmal so von vorne bis hinten zu lesen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die mich ganz stark berührt hat. Also alles, was ich jetzt sage, ist vor allen Dingen auch so das, was Gott zu mir gesprochen hat. Ich fand, das war aber so genial, was er gesagt hat. Vielleicht ist für den einen oder anderen von euch auch was dabei. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr alle wisst, was die Apostelgeschichte ist. Also es ist ein Buch in der Bibel. Aber die Apostelgeschichte kann man gut zusammenfassen als die Sportschau der Bibel. Was ist die Sportschau? Das ist samstags nachmittags oder abends die spannende Zusammenfassung von einem furchtbar langweiligen Nachmittag. Ganz viele Spiele, man weiß sowieso, wer Meister wird, aber ganz viele Spielminuten, dann gehst du einmal aufs Klo während dem Spiel und dann passiert alles, bis du wieder da bist, das war's. So ungefähr, ja, und das wird dann spannend zusammengefasst am Abend. Man denkt, oh, Fußball kann richtig schön sein, ne? Aber nur, wenn man die Sportschau sieht. Wenn man das jetzt mal überträgt, die Apostelgeschichte ist so ähnlich. Also man könnte denken, wenn man jetzt Vers für Vers sieht, boah, da ist ja so viel passiert, Gott, ey, wenn du mit Gott unterwegs bist, das geht ja alles super reibungslos und. Was man schnell vergisst, ist, dass das auch eine furchtbar lange Zeit war. Also wenn du mal 2 Jahre im Gefängnis warst, denkst du, könnte schneller gehen, ja. Also Apostelgeschichte ist die Zusammenfassung, ja, und manchmal liegen zwischen Abschnitten nicht nur Wochen, sondern sogar Jahre. Also das ist wichtig, wenn man das liest, um das nochmal so hinterzukommen, dass man nicht unzufrieden wird mit dem, was wir heute erleben. Ja, ich denke, die Situation ist sehr, sehr ähnlich. Ich lese nochmal kurz die Einleitung der Apostelgeschichte, dieser Start. Es fängt nämlich damit an, mit den letzten Minuten von Jesus oder den letzten Tagen von Jesus, und am Ende, bevor er dann in den Himmel aufsteigt und sich so von den Jüngern verabschiedet, sagt er nochmal einen Satz zu seinen Jüngern. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr die Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis in den letzten Winkeln der Welt. Das hat er zu relativ wenig Leuten gesagt. Das waren seine besten Kumpels, die mit ihm da rumgereist sind. Vielleicht waren da noch ein paar andere dabei. Aber also ein Dutzend, vielleicht 2 Dutzend, vielleicht 3. Das sind ganz wenig Leute. Wesentlich weniger, als hier versammelt sind. So, und das Und dann kommen die nächsten Kapitel, ja, das liest man so in einem durch und denkt, alter Schwede, da ging ja richtig was ab. Ja, da waren, das war irgendwie von 12 und dann liest du irgendwann, da waren 120 Leute zusammen und auf einmal liest du, Jesus hat sich noch 500 Leuten gezeigt und dann gibt's irgendwie eine Predigt von Petrus und dann sind 3000 dabei. Also das ging zack, 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 da, das war Gemeindewachstum. Ja, da können wir heute nur staunen und denken, meine Güte. So. Und das lief auch, so dieser geistliche Erfolg, da ging richtig was. Ja, Kapitel für Kapitel wird immer besser. Ich finde, das war auch, also ich finde das auch bequem. Ja, also da wird dann geschrieben, also zum Beispiel 5, Vers 13. Das Volk drumherum sprach voller Hochachtung von ihnen, vor ihnen, vor der Gemeinde, aber niemand wagte sich ihnen zu nahe zu treten. Also die Atmosphäre in der Stadt war, da passiert richtig was, das sind ganz besondere Leute, die haben einen besonderen Draht zu Gott, wow, den wollen wir lieber nicht vors Bein pinkeln, also da passieren Zeichen und Wunder. Aber da war richtig Respekt und Hochachtung, ja, also da wäre ich gerne eine in dieser Gruppe, ja. Hey, du streitest mit mir, kein Problem, ich habe einen guten Draht nach oben. So. Also ich glaube, das war bequem. Ja, die haben dann auch alles geteilt und haben sich, ja, Vers später steht dann, wenn jemand was brauchte, dann haben sie geteilt und keiner musste Hunger oder Not leiden, weil die Gemeinde so liebevoll miteinander war. Hast eine Leiter gebraucht, bist zum Thomas gegangen, hast einen Rasenmäher gebraucht, bist zum Andreas gegangen und irgendwie hat man da sich so ausgeholfen. Das war bequem. War sicher auch günstig, ja. Irgendwie hat man neue Freunde, neue Geschwister, konnte das gut machen. War auch, ich fand auch, hatte auch so eine gewisse Sicherheit. Ja, einmal steht da, dass zwei Apostel verhaftet wurden wegen unerlaubter Heilung. Ja, hey, ihr habt da jemanden geheilt, das geht so nicht, haben wir nicht erlaubt. So, dann sind sie ins Gefängnis gekommen, haben eine Rüge bekommen, kommen wieder raus. Die erzählen den anderen Christen, ey, wir sind gerade Stress gekriegt, weil wir jemanden geheilt haben. Die alle, ach komm, dann beten wir. Dann beten sie zusammen, am Ende vom Gebet bebt die Erde. Und denkst, oh Gott, okay, hat er gehört. Also das gibt auch so, oh, mit diesem Gott unterwegs, das ist auch sicher, was soll uns da passieren? Einmal ist Petrus verhaftet worden, kommt in eine Zelle, mit 4 Mann bewacht, angekettet, wird von Gott aus der Zelle rausgeführt, am nächsten Tag wundern sich alle, wo die sind, Soldaten werden hingerichtet, weil sie vielleicht, also, und Petrus läuft frei herum. Also irgendwie, hey, mit diesem Gott verbunden, das gibt Sicherheit, oder? Fühle ich das nur so, oder? Das ist doch gut, oder? Sicher, bequem, günstig, was will man mehr? Gott auf frischer Tat ertappen, Halleluja. Ja, das glaube ich, dass das anziehend war. So, jetzt ist aber, also wenn das heute so passiert, ne, würde man sagen, ja, Gemeinde wächst, wird bibelkundig, vielleicht auch bibeltreu, singt Peter Strauch Lieder oder Johannes Nietzsche oder wie auch immer, die, ne, alles gut, ja, Gott sei Dank, Gott ist dabei, wenn Peter Strauch gesungen wird. Dann geht's aber noch ein Kapitel weiter und dann schlägt das Ganze um. Auf einmal wirkt Gott nicht mehr so, hat man den Eindruck. Da gab es einen, der war ziemlich begeisternd dabei, Jesus zu verkünden, hat das auch gemacht. Und irgendwie hat man den Eindruck, der hat den Bogen überspannt und es passiert was. Der wird von Gott nicht gerettet, der wird draußen gezogen und gesteinigt. Das ist der erste Märtyrer, Kapitel 7. Auf einmal keine Wunder und Zeichen, kein Blitz von oben, der alle, die Steine heben, erschlägt oder sowas. Auf einmal schlägt das um. Und dann lesen wir in Kapitel 8, Vers 1, und von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt. Warte mal, jetzt haben wir irgendwie 7 Kapitel lang, angefangen vom Auftrag, 7 Kapitel, es ging nur bergauf, es wurde immer besser, ey, wenn du mit Gott unterwegs bist, es wird immer besser. Und auf einmal hat man den Eindruck, was ist jetzt los? Vorher Gebetsabend und Erdbeben. Vorher Not gehabt, Andreas hört davon und hilft mir. Ja, vorher hat irgendwie alles geklappt, bequem, sicher, günstig. Und jetzt? Gott, wo bist du denn jetzt? Ich bin mir sicher, da steht einer auf und sagt, ja, ich weiß, woher das kommt. Die Jugend war gestern nicht vollzählig in der Gebetsstunde. Das ist der Grund. Wenn wir nur besser beten würden oder so. Kennt ihr das? Auf einmal kommt eine Krise und alle haben eine Lösung, was der Grund sein könnte. Das sind immer die anderen natürlich, selbstverständlich, ne? Die einen, die nicht. genug beten, die anderen, die nicht genug das machen. Auf einmal kommt eine Krise und dann, oh oh, und jetzt? Hat Gott sich verändert? Haben wir irgendwas schlecht gemacht oder so? Von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt. Erinnert ihr euch noch an den Auftrag, den Jesus den 12 mitgegeben hat, was ich ganz am Anfang gelesen habe? Und jetzt hört noch mal zu, was der Nachsatz ist. Sodass die Gläubigen sich über ganz Judäa und Samarien zerstreuten. Habt ihr die Formulierung schon mal gehört? Die war am Anfang, das war der Auftrag Gottes. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und? Und Samarien. Das heißt, die Gemeinde hat was Tolles erlebt, über Monate, vielleicht Jahre, ist aber immer da geblieben. Die hat überhaupt nicht im Auftrag Gottes gelebt. Die haben was Schönes erlebt. Ja, also spannend. Und ich wäre da auch nicht freiwillig weggegangen. Und auf einmal passiert was und sie leben das, was Jesus vorausgesagt hat. Das heißt, diese Krise, die sie jetzt erleben und die sich bestimmt super bescheuert anfühlt, ist vielleicht von Gott gesteuert. Ich weiß nicht, ob er sie gebracht hat. Auf jeden Fall hat er sie genutzt. Das heißt, möglicherweise hat Gott in dieser Krise seine Hände im Spiel. Und das hat diese Erkenntnis, Alter, wie müssen die sich gefühlt haben? Wie ist das eigentlich bei mir? Es war immer so einfach, ja, wenn ich mit Leuten geredet habe, wir haben uns verständigt. Jetzt in Spanien fällt es mir ein bisschen schwerer. Die Leute fragen immer, ne? Sag mal, wie geht's dir eigentlich mit deinem Spanisch? Ich sage, ey, mir geht's wunderbar. Die Spanier haben ein bisschen Probleme mit meinem Spanisch. Das, aber so. Also bis im anderen Land denkst du, oh Gott, wir haben dich auch immer so krass erlebt. Und jetzt hier, warum fühlt sich das so? Ah. Und ich das gesehen habe, vielleicht hat Gott seine Hände auch im Spiel, weil er noch ein anderes Ziel hat. Und wenn man das mal weiterdenkt, wenn Schwierigkeiten nicht automatisch ein Zeichen für Gottes Abwesenheit sind, sondern vielleicht hat er was in diesen Schwierigkeiten für uns, dann finde ich, kriegt man eine ganz andere Perspektive und ein ganz anderes, okay. Ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Jahren in der Altstadt von Jerusalem gesessen haben mit ein paar Freunden und waren essen. Und auf der anderen Seite von uns, auf der anderen Straßenseite, standen, ich weiß nicht, 10 junge Israelis bis unter die Zähne bewaffnet. Und während wir unsere Falafel da gegessen haben, sag ich, hey, guck mal, ich fühle mich sowas von sicher. Das ist der sicherste Ort der Welt. Ne? Bei den Leuten zu essen, da kann uns gar nichts passieren. Haben so rübergeguckt und dann sagten die anderen, naja, aber die stehen ja auch nur hier, weil es hier Probleme gibt. Und dann gemerkt, die ein und dieselbe Situation erlebt, die einen fühlen sich mega sicher, die anderen sagen, naja, also eigentlich macht mich das ein bisschen unruhig. So, das heißt, wir können die Situation sehr, sehr unterschiedlich bewerten. Wir sehen das Gleiche und denken, oder wir denken, oh cool, die sind da, mir passiert nichts. Ich vermute, dass uns das uns allen auch in Glaubenssachen so gehen kann. Ja, die einen, also wir sehen alles gleich und die einen sagen, ey, Gott ist da, alles gut. Und die anderen, Und meine Vermutung ist, dass Gott uns hier durch diesen Text auch ermutigt, sagt, ich bin dabei, obwohl ihr das erlebt. Oder eben, obwohl ihr das eben vielleicht auch nicht erlebt. Und übertragen auf unser Leben, Mensch, deine Ehe, dein Beruf, familiäre Situation, Suizid in der Nachbarschaft, egal was es ist. Vielleicht hat Gott seine Hände im Spiel. Vielleicht will er genau diese Sachen nutzen und hat dich dorthin gestellt. Möglicherweise ist deine Frau gar nicht deine Feindin. Möglicherweise hat er noch viel mehr Intimität für euch, obwohl es sich so schwer anfühlt. Aber wenn es sich jetzt nicht so schwer anfühlt, vielleicht würdet ihr da nie dran gehen, wenn ihr da immer noch wegducken könntet. Vielleicht hat Gott seine Hände im Spiel. Bei deiner Situation gerade. Ich finde diese Perspektive, das ist interessant. Also die Gläubigen zerstreuten sich über ganz Judäa und Samarien. Das, was Jesus vorher gesagt hat. Und auf einmal, und das muss ich euch sagen, das habe ich jetzt im Text nicht gelesen, vorher stand da immer, die Apostel lehrten im Tempel und sie trafen sich hin und her in den Häusern. So, wer war der Lehrer, wer waren die Pastoren, die Prediger? Die Apostel, das waren nicht allzu viele. Waren immer irgendwie 12 mal 11 mal 12. So, und jetzt, wer verteilt sich über das ganze Land? Die Gläubigen. Die Apostel, steht nämlich hier, nur die Apostel blieben in der Stadt Jerusalem. Das heißt, die Gemeinde geht und die Lehrer bleiben. Vers 4, ich überspringe ein paar Verse, die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Auf einmal wird aus 12 Lehrern, 5.000, 10.000, 12.000, 15.000, keine Ahnung, wie viel es waren. Auf einmal geht es einen ganzen Schritt weiter. Vorher waren es die begabten 12, die ja alles erlebt haben und die, oh, die, wenn wir eine Frage haben, müssen wir mal zu denen gehen. Auf einmal werden alle kompetent und auf einmal sind alle diejenigen durch eine Krise zu Verkündigern geworden. Meine Vermutung ist, dass nicht alle irgendwie auf dem theologischen Seminar waren und gelesen haben, wie man jetzt eine Predigt vorbereitet oder so. Die werden das irgendwie anders gemacht haben. Das werden nicht alle Prediger gewesen sein, aber die werden alle irgendwie was verkündet haben, durch Lebensstil vielleicht. Ja, ich habe euch eben schon dreimal die Worte gesagt, die mich so überführt haben beim Lesen der Apostelgeschichte. Sicher, bequem und günstig. Das sind ja so, ich würde sagen, deutsche Werte, oder? Könnt ihr euch damit identifizieren? Ihr müsst euch nicht melden, aber wer hat vor kurzem bei Amazon bestellt, weil das Buch 3 Euro günstiger ist als beim Buchhändler? Oder so. Ja. Ihr müsst nicht melden, ja, alles gut. Sicherheit. Ja, ich habe euch das letztes Jahr erzählt, wie viele Deutsche reagiert haben, als wir gesagt haben, wir gehen in die Mission. Da kam im Erstgespräch, ja und euer Haus? Hat was mit Sicherheit zu tun, mit gefühlter Sicherheit. Kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich oft genug nachts aufgewacht bin und gedacht habe, ja, unser Haus. Sicher, günstig und bequem. Ja, sind keine biblischen Werte. Es gibt kein 12. Gebot, 11. Gebot, lebe immer sicher, bequem und günstig. Meine Vermutung ist, dass wenn wir diese Sachen überwinden, und das war das, was die Gläubigen damals erlebt haben, ja, haben all das nicht mehr erlebt, diese drei Werte, sind rausgegangen und mussten das überspringen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil die sind auch nicht empfangen worden. Hey, du bist doch gerade geflohen, weil du irgendwas Komisches glaubst, komm mal nach vorne und predige uns. Das hat keiner erlebt. Die mussten irgendwie im Alltag das machen. Und weil diese Themen mich halt so angesprochen haben, haben wir nochmal unser Leben reflektiert und auch ein bisschen hier und da angepasst. Zum Beispiel das Thema so günstig. Ja, wir haben uns angewöhnt, jetzt nicht mehr bei Amazon zu bestellen, sondern zum örtlichen Buchhändler zu gehen. Ja, bedeutet aber, dass ich nicht nur einmal ein bisschen was klicken muss, sondern dann fahre ich zum ersten Mal zum Buchhändler und sehe, Mist, der hat gerade Siesta. Fährst du wieder zurück. Fährst du nochmal hin und sagst, oh, haben wir gar nicht in unserer Datenbank. Den kann ich hier nicht bestellen. Wahrscheinlich verdient er nicht genug. Gehst du zurück, musst du noch was überlegen. Ne? Also das ist so mehr Aufwand, das ist dann nicht mehr bequem. Ja? Mit Amazon hätte ich sofort gehabt irgendwie. So. Oder dieses das Günstige. Wir kaufen jetzt immer bei einem Stand auf dem Markt an. Ja, wir haben so einen Zigeunermarkt, heißt der. Ich weiß es hier nicht mehr korrekt, müsste Sinti- und Roma-Markt sein oder so. Aber so heißt der nun mal da. Und wir haben uns einen Stand rausgeguckt. Bei dem kaufen wir alles. Wir könnten vielleicht nochmal 7 Euro sparen, ja, wenn wir die Erdbeeren beim nächsten Stand kaufen und die Wassermelonen da und so. Und so. Machen wir nicht. Alles bei denen und so. Und im Laufe der Zeit ist da so eine richtige kleine Freundschaft draus geworden. Und ich habe mir da mal überlegt, oh, wie kannst du die segnen? Ich finde das toll, dass sie so mit uns so nett umgehen und so. Habe ich dir mal Chocolate Chip Cookies gebacken und einen Brief geschrieben. Ich hoffe, die Google-Übersetzung hat alles rausgeschmissen. Also wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich denen das gegeben. Die wussten gar nicht, wo. Also Geld, das ging immer zack, 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 wie im Fließband. Und dann habe ich denen das gegeben. Da stand er erstmal da und ja. Und jetzt? War süß. Hat er seiner Mutter alles gegeben. Die Woche drauf, als wir ankamen, ging das wieder so schnell und Melissa wollte noch irgendwo anders hin, weil die gerade das nicht hatten, was wir noch brauchten. Und dann rief die Mama, halt, komm doch mal zurück. Und dann haben sie uns da hingestellt, die beiden Söhne geholt, haben wir so ein Selfie mit ihr gemacht, so auf dem Marktstand. Alle mussten warten, da stehen da immer 20 Leute, die guckten alle, was machen die da? Was ich damit sagen will, wenn wir Beziehungen bauen wollen, müssen wir bereit sein, zu Leuten zu gehen, und nicht immer nur, ey, sag mal, was kosten deine Kartoffeln eigentlich, ja? So, oder, sondern, kennt ihr den Spruch von Jesus im Umgang mit Mammon? Nutzt den schnöden Mammon, um euch Freunde zu machen. Also eine Möglichkeit, ne, Verkündiger zu sein oder die Gelegenheit zu bekommen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, könnte sowas sein. Ich habe noch eine andere Sache, die ist mir woanders über den Weg gelaufen. Ist euch mal aufgefallen, wenn ihr Leute regelmäßig trefft, ohne dass sie euch ansprechen? Zum Beispiel alle Eltern, die ihre Kinder zum Kindergarten oder Schule bringen. kommst du da an? Ich war ja immer fremd. Ich wohne ja schon seit Jahren nicht mehr in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Also überall, wo wir hin, waren wir so neu geschmeckt, also so neue. Ja? Gehörst nie ganz dazu, kennst keinen, bringst dein Kind dahin, stehst da, alle unterhalten sich. Ja, nach ein paar Wochen, wenn du das machst, fangen sie auch mal an, dir zuzunecken oder so und so. Oder, ne, so. Interessant ist, wenn du das lang genug machst und die gleichen Personen, die nie ein Wort mit dir vorher gesprochen haben, beim Edeka in Reihe 3 triffst, also nicht da, wo die Kondome und sowas sind, sondern da, wo es nicht so peinlich ist, also beim Reis. So, wenn du die beim Reis triffst, bei Edeka, was passiert dann? Kennst du, ne? Auf einmal tun die so, als wären die deine besten Freunde. Auf einmal investiert hast du woanders. Da hast du am Schulhof immer wieder und hi, schön, so, ne? Aber kein Gespräch. Aber bei Edeka triffst du die gleichen Leute im anderen Setting, auf einmal darfst du reden. Ist uns immer wieder passiert. Und was muss man dann machen bei Edeka Reihe 3? Zeit nehmen. Handy zirken, nächsten Termin absagen. Weil jetzt geht es darum, jetzt haben wir Zeit. Jetzt können wir mal über die wirklich wichtigen Dinge reden. Also, nicht Effizienz ist unsere Berufung. Menschen sind unsere Berufung. Wir sind berufen, Menschen zu Jesus zu führen. Und das braucht Mammon. Es braucht Zeit. Und unbequeme Situationen. Ist so. Ich habe übrigens euch ein paar Bücher mitgebracht. Zwei Bücher. Kostenlos. Ich will euch segnen. Ein Buch, das wir seit Jahren immer wieder verwendet haben, ist das Mini-Gruppenbuch. Der Titel oder das Titelbild ist irreführend. So hässlich wie das ist, ja, das Buch ist besser. Also der Inhalt ist besser als das Bild. So, Thomas und ich haben einige Zeit so eine Mini-Gruppe gehabt. Da liegen ein paar Kopien. Wert ist das Ding 50 Euro, aber für euch geschenkt. Okay? Ich habe ein paar gekauft, wenn ihr wollt. Das ist eine schöne Anleitung dafür, wie wir mit Menschen unseres Geschlechts so eine tiefgehende Zweierschaft oder Dreierschaft anfangen können. Es ist amerikanisch, also die Zahlen müssen alle so ein bisschen auf deutsche Werte runter korrigieren. Ja? Aber ansonsten ist das ein tolles Prinzip. Also wenn ihr wollt, dürft ihr das gleich mitnehmen. Und das andere ist von der Allianzmission Hoffnungsgeschichten, 100-mal von Gott bewegt. Das sind Geschichten von Missionaren und aus aller Welt. Super kurzweilig, auf einer Seite ganz kurz eine Geschichte, wo sie Gott auf frischer Tat ertappt haben. Also wenn ihr Lust habt, guckt euch das an. Das eine ist zu eurer Fortbildung, ja, und dass euer Dienst mit dem Nächsten irgendwie noch besser geht. Und das ist zur Ermutigung. Ja, also wenn ihr wollt, seid ihr herzlich eingeladen, euch das mitzunehmen. So, das heißt, durch Lebensstil. Ich bin ganz, ganz sicher, dass diese Gläubigen, sie machten das Evangelium bekannt, dass sie das durch Lebensstil gemacht haben. Ich glaube nicht, dass die sich hingestellt haben und gepredigt haben. Weitere Ermutigung für mich. Ich muss nicht der charismatische Bill Johnson sein, um Menschen zu prägen. Ich darf ich sein und Gott wird das benutzen. Dann geht's weiter. Philippus zum Beispiel ging in eine Stadt von Samarien. Welcher Bibelleser übrigens, wem fällt euch eine Geschichte zu Samarien ein? Also Jesus ging mal durch Samarien, erinnert ihr euch was? Dann trifft er eine Frau und er spricht sie an und da geht's gleich hart auf hart. Die will sofort diskutieren und da geht's richtig. Also das war jetzt keine Stadt, die so nur darauf gewartet hat, dass jemand kommt und endlich mal frohe Botschaft bringt, sondern ging's hart auf hart. Meine Lieblingsgeschichte zu Samarien steht in Lukas 9. Da sind die mal wieder da durchgezogen und Jesus sagt zwei Jungen, ey, geht mal vor, bucht mal schon ein Hotel, wir wollen da heute Nacht pennen. Und dann gehen die da hin und in Samarien sagen, was, ihr wollt nach Jerusalem, Juden? Auf keinen Fall, verschwindet aus eurer Stadt. Und die schmeißen sie aus der Stadt raus. Die Jünger kommen zu Jesus, ey, die haben uns rausgeschmissen. Und dann kommen Jakobus und Johannes auf die glorreiche Idee, ey, du hast uns doch einen Heiligen Geist gegeben, sollen wir beten, dass Feuer und Schwefel auf die Stadt fällt? Finde ich wunderbar, diese Geschichte. Das ist irgendwie lebensnah, oder? Also die Bibel gibt unsere Gefühlswelt immer wieder aus. Jesus weiß sie zwar zu Recht, aber ich finde, dass sie sich trauen, sowas zu sagen, finde ich, das waren Leute wie ich. Vielleicht nicht wie du, aber so Leute wie ich. So, Samarien war jetzt nicht so, ne, dass sie nur darauf gewartet haben, dass jemand kommt und ihnen was sagt. Ich finde, das hat irgendwie was von heute. In Spanien, ich habe schon so oft den Satz gehört, ey, ich bin katholisch, ich brauche das nicht. Okay, brauchst du mir nichts von Jesus? Ich bin katholisch, brauch keinen Jesus. Ich bin katholisch, brauch keine Bibel. Okay. Also, Philippus zum Beispiel ging in eine Stadt von Samarien und predigte, dass Jesus der Messias ist. So, es geht natürlich nicht nur darum, dass wir Wassermelonen bei jemandem kaufen und beim Buchhändler, sondern am Ende geht es natürlich um Jesus. Das andere ist Beziehungsaufbau, Leute lieb haben, ihnen zeigen, ey, du bist mir was wert. So, ne, das ist das eine. So, das andere ist natürlich, wir müssen auf Jesus hinweisen. Wir müssen ihn, wird am Ende um Jesus gehen. Das ist wie so eine Zielscheibe, ne? Da wird geschossen. Und worum geht's? Mitte treffen. Worum geht's im Leben? Um Jesus. Ja. Alles andere hilft nicht. Ne? Das ist so, ich sag ja immer, das habt ihr bestimmt von mir auch gehört, ne? Nur ein bisschen mehr Fairtrade-Kaffee trinken und deine Frau nicht mehr so oft schlagen. Ja, also das bringt auch nicht. Also das muss schon ein bisschen mehr sein im Leben. Es geht um Jesus. So, jetzt haben die aber das Problem, der ist nach Samarien gegangen. Samarien war zwar im gleichen Land, aber das war eine andere Subkultur. Die verstehen das. Also ich finde es ja schon schwer genug, mit jemandem in meinem Bildungsstand, aus meinem, ich sag mal, Milieu, über Jesus zu sprechen. Ja, also finde ich schon schwer genug. So, jetzt stellt euch das gleich nochmal vor mit jemandem, der einen anderen Bildungsstand oder eine andere Subkultur hat, im gleichen Land. Wir kommen gerade aus dem Osten. Ich war jetzt eine Woche in Konnewitz, Leipzig. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr die Krawall-Nachrichten da gelesen habt. Ne? Kennt ihr das? So, linke Szene in Leipzig. So, das ist anders für mich. Also das ist irgendwie andere Kultur. Ich habe in Spanien jemanden getroffen bei einer Taufe. Wir haben so eine Taufe gemacht am Strand. Und da haben wir laut gesungen. Und dann kamen Leute dazu, unter anderem ein gestrandeter Hippie aus Ostdeutschland. Ja, mit dem konnte ich reden, habe ich dann auch gemacht. Fiel mir ein bisschen schwer. Und da merke ich meine Begrenzung. Ich kann Deutsch und ich kann mit einem Mann reden. Aber mit einem Hippie, der stinkt, fällt es mir echt schwer. Wirklich. Also das ist, ich weiß, ne, sollte ich mich nicht so anstellen, aber das war echt so, Alter, eigentlich wollte ich jetzt mit denen da essen. Ne? Aber jetzt mit dem, so. Also fällt mir schwer. Ja, da merke ich, will ich auf die Zielscheibe, aber eigentlich, da steht gerade so eine Subkultur dazwischen. Ich muss jetzt die extra Meile gehen. Ich muss jetzt weiter, hey, weißt du was, um das Ziel zu treffen, ich gehe jetzt mit dir ein Stück, damit wir das zusammen treffen und dass die Subkultur uns nicht trennt. Versteht ihr das Bild? Und das hast du ständig, also jetzt als Missionarier sowieso, ne? Ständig machen die Sachen anders. Ja? Ich habe 9 Monate gebraucht, um zu merken, man darf keine Tasche auf den Boden stellen in Spanien. Geht gar nicht. Muss immer irgendwie auf dem Sitzplatz oder irgendwo, so, das sind so Sachen, kann man machen, muss man aber nicht. Also das ist irgendwie, aber aus Liebe zu den Menschen machen wir das. So, auch mit Leuten, die aus einer anderen Subkultur, müssen wir die Extrameile gehen. Oder dann habe ich ihm Extrameile, habe mit ihm gesprochen und. Und dann habe ich ihm erklärt, was wir da gemacht haben. Habe ich versucht, so niederschwellig wie möglich. Und dann kamen wir irgendwann so an Taufe an. Und dann, ja, und deswegen taufen wir und so. Und dann sagt er, ja, das tut voll gut. Ne? Ich taufe mich auch 3-mal am Tag. Okay, dann merkst du, du sprichst die gleiche Sprache, aber verstehen tust du dich trotzdem nicht. Also Philippus wird die gleichen Probleme gehabt haben. Der war im eigenen Land in Samarien, spricht und da wird es große Unterschiede geben. Das heißt, wir, ja, Jesus ja, aber wir müssen die extra Meile gehen. Selbst wenn es die eigene Subkultur, wenn es dann noch eine andere Sprache ist, ne, dann wird es dann noch schwieriger. Wie viele Ausländer haben wir, wo wir noch weiter laufen müssen? Ein schönes Beispiel, das ich aus Spanien mitbekommen habe. Wenn mein Sohn in der Schule sagt, mein Vater ist 43 Jahre alt, ja, dann mi papá tiene 43 años. Wenn er das so schreibt, wie Deutsche das schreiben, ohne die Akzente, die wir ja nicht haben, ja, dann würden wir das, ja, so, dann bedeutet das aber was ganz anderes. Dann bedeutet das, meine Kartoffel hat 43 Arschlöcher. Also, selbst wenn wir die Meile, extra Meile gegangen sind, kulturelle Sachen übersprungen haben, ja, die Subkultur, ja, und dann auch noch die Sprache, da, überall sind Fallgruben. Alle, lasst euch nicht entmutigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der Philippus genau das gleiche Problem hat. Das ist Teil des Deals. Es wird immer lange dauern. Wir haben keinen Auftrag zur Bequemlichkeit. Wir haben keinen Auftrag zur Sicherheit und zu günstig. Es wird dauern. Es ist anstrengend. Und Gott ist trotzdem dabei. Nee, er hat sogar seine Hand im Spiel. Der will das so. Gott hat das so geführt, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Aber die nächsten paar Verse finde ich so spannend. Die Menschen hörten Philippus mit großer Aufmerksamkeit zu. Sie nahmen auch die Zeichen von Macht wahr, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen hatten sie miterlebt, wie Dämonen lautschreiend ausfuhren und hatten gesehen, wie viele Gelähmte und Verkrüppelte geheilt wurden. Es herrschte eine große Freude in der Stadt. Also nach der Predigt kommen so die Zeichen Gottes, Kraft Gottes. Und ich bin mir sicher, einige von euch haben das heute Morgen auch beim Lobpreis schon gespürt, Kraft Gottes. Gott geht einem unter die Haut und denkst, Alter, wieso muss ich jetzt hier fast weinen? Das ist Kraft Gottes. Das ist Kraft Gottes. So, und da kommt dann eine Freude. Interessanterweise noch keine Bekehrung, noch keine Taufe, noch keine Mitgliedschaft Mitgliedschaftsantrag, ja, zur FEG oder so, gar nichts. Es war erstmal, die Leute erleben was. Und dann kommen nämlich die nächsten paar Verse, die Verse 9 bis 11, wo es zu einer Auseinandersetzung kommt. Also Philippus predigt, überwindet die ganzen Hindernisse, Leute nehmen was wahr und trotzdem fluppt es nicht. Nun hatte schon vorher ein Mann namens Simon in der Stadt gelebt, der sich mit okkulten Dingen befasste. Okkult heißt verborgen. Also das Ding, das Zeug, das funktioniert, aber nicht so offensichtlich ist. Ja, das sind die Sachen, wo man denkt, okay, leider funktioniert's, ist aber nicht gewollt, ist nicht Gott gewollt. Er behauptete, ein ganz großer Magier zu sein. Er hatte das Volk von Samarien in Begeisterung versetzt. Alle waren von ihm eingenommen, groß und klein. Dieser Mann hat die sogenannte Kraft Gottes, sagten sie. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie lange Zeit mit seiner okkulten Machenschaft beeindruckt hatte. So, die Leute, zu denen Philippus kommt, die sind schon gebunden. Die gehören schon einer Macht. Und jetzt kommt Philippus mit einer anderen Botschaft und sagt, ey Leute, da geht's lang. Was wird diese Macht, die diese Leute, diese Menschen in der Gewalt hat, jetzt tun? Ach stimmt, ey, du hast recht, ich habe nur gewartet, dass du jetzt kommst und diese Botschaft hier sagst. Hier, komm, geht mal alle. Auf keinen Fall. Die Kraft des Teufels wird nicht loslassen. Und wenn sie lang genug schon gefesselt hat, sind die Leute ja auch gebunden. Wie viele Leute haben Panikattacken? Wie viele Leute haben Angst vor der Zukunft? Wie viele Leute haben Beziehungsprobleme? Süchte aller Art. Da lässt der Teufel doch nicht sofort los. So seins. Da passiert erstmal ein Machtkampf. Da geht's erstmal hart zur Sache. Obwohl all die Sachen vorher schon erlebt waren. Die Leute merken, na ja, ey, was du sagst, hört sich gut an. Ja, ja. Macht Sinn, fühlt sich auch gut an. Aber es ist noch nichts passiert. Es kommt erst zum Machtkampf. Das sind völlig normale Sachen, wenn die Leute nach dem Erstgespräch von Jesus nicht sofort sagen, ey, hast recht. Ja. Es gibt so ein paar Leute, die können das. Also die führen Leute sofort zu Jesus. Aber es gibt andere, da dauert das lange. Und ich würde sagen, das ist der Normalfall. Also zumindest erkenne ich das hier. Und es kam zu einer tollen Auseinandersetzung zwischen denen. Also Happy End, meine ich. So. Aber was ich für mich hilfreich fand, war diese Entdeckung, das ist normal. Ich weiß ja nicht, also hier wird das nicht so sein, aber es gibt Gemeinden, ja, die beschäftigen sich so mit ganz großen Dingen, mit Theologie, wenn sie dann damit fertig sind, Ekklesiologie, also die Lehre von Gemeinde. Also jetzt wird es theoretisch. Aber was hat Gott sich damit vorgestellt? Oder Eschatologie, die Lehre von der Endzeit. Ja, wird Jesus jetzt kommen, irgendwie tausendjährigen Reich, wir werden das alle sehen oder was weiß ich. Also wenn du sonst keine Probleme hast, fang an damit, dich zu beschäftigen. Ich finde, das Einfachste ist warten, dann weißt du, was kommt. So. Aber es gibt Gemeinden, die beschäftigen sich da ganz intensiv mit und das ist auch ganz wichtig und fangen Streitgespräche an. Was viel wichtiger wäre, als uns mit all diesen Dingen zu beschäftigen, wäre doch eigentlich, dass wir eine gute Messiologie haben, weil diese Leute leben messy. Die haben Chaos, englisches Wort für Chaos. Ja, die haben echte Probleme im Leben. Da wird's echt ekelig. Da wird's problematisch. Ich habe euch von dem Hippie da erzählt am Strand, mit dem ich gegessen habe. Und während ich ihm das Evangelium versucht habe zu erklären, habe ich ihm gesagt: Ey, weißt du was? Wir alle. Es fühlt sich jetzt toll an. Der hat sich so überschwänglich bedankt fürs Essen und Trinken und Hilfe und so. Und dann habe ich ihm gesagt: Weißt du was? Alles, was du spürst, ist toll. Aber ich sag dir, jeder Einzelne von uns hier hat etwas in sich, was Beziehungen kaputt macht. wir alle haben ein Megaproblem. Genau deswegen sind wir hier, weil wir brauchen jemanden, der uns neu ausrichtet. So habe ich versucht, das Evangelium zu erklären. Ich habe nicht Jesus gesagt, ich habe nicht Sünde gesagt, gar nichts. Habe ihm das so erklärt, da springt der auf einmal auf, wir sitzen im Sand, springt auf und sagt, ah, ey, hier, ich wollte dir noch was sagen. Während ihr eben alle am Strand unten war, am Meer unten war zur Taufe, habe ich hier ein Handy gefunden. Das lag hier rum im Sand. Und ich dachte, ich gucke schon immer, wer nach dem Handy sucht, aber ich habe jetzt keinen gesehen, aber vielleicht könntest du mal gucken, du kennst ja alle hier, ob der Handybesitzer... Was ist in dem Gespräch passiert? Ich habe nicht Sünde gesagt, ich habe nur Evangelium erklärt. Und was ist passiert? Jesus hat ihn auf die Schulter getoppt und hat gesagt, ey, was du hier gerade gemacht hast, ist nicht in Ordnung. Ist das nicht cool? Aber das sind die Geschichten, die wir erleben werden. Da lädst du Leute in den Gottesdienst ein oder was und wirst beklaut. Ja, da lädst du Leute ein und dann erlebst du diese Gewalt und dies und das und jenes, all das, diese heile Welt. Weil wir wollen ja gerne in einer heiligen Bubble sein, wo wir das alles nicht erleben. Aber das ist nicht die Welt. Das ist normal und es wird auch hier passieren. Je erfolgreicher wir als Gemeinde unseren Auftrag leben, wird es messy sein. Das heißt, Leute, beschäftigt euch mit Messiologie. Wie gehen wir mit Menschen um, die kaputt sind, die in den Fängen des Satans sind? Weil die brauchen wirklich Hilfe. Wir brauchen eine gute Messiologie. Wichtiger als Ekklesiologie oder Eschatologie oder all das, die wichtigen Sachen. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Für die Gläubigen hat sich das bescheuert angefühlt. Vorher war alles gut, Hippie-Mega-Gemeinde und jetzt zerstreut. Vielleicht sogar bettelarm, weil sie alles bei einer Nacht- und Nebelaktion zurückgelassen haben. Wir sind nicht berufen, sicher, bequem und günstig zu leben, sondern zu bezeugen. Nicht als Prediger, vielleicht nur als Freunde mit unserem Lebensstil. Und wir brauchen eine Messiologie, weil Menschen sind gekennzeichnet und wir haben einen Hoffnungsträger. Wir haben Zugang zu Jesus. Amen. Großer Gott, hilf uns, diesen Perspektivenwandel immer wieder zu sehen. Obwohl wir selber Sünder sind, obwohl wir selber dieses Kaputtmachen in uns haben, beziehungszerstörend, wo wir diese Egoismus in uns haben. Gebrauch uns trotzdem. Obwohl du uns kennst, hast du uns lieb. Das ist eine Botschaft, die uns gut tut. Aber es geht nicht nur um meine Bequemlichkeit. Es geht nicht nur darum, dass wir hier so toll feiern. Es geht um dein großes Ziel. Wirke du immer wieder an uns und durch uns, damit diese Welt von den Klauen des Satans befreit wird. Auf dass du größer und größer wirst und Menschen befreit werden. Alles dir zur Ehre. Amen.
Einfach weglaufen ist nicht. Jetzt weiß ich, was ich auch vermisst habe. Sowas wie jetzt gerade. Wenn du mal so eine Message raushaust, ist großartig. Vielen Dank. Wir sind ja für verrückte Dinge bekannt, ne?
Also du ja. Du noch. Ja,
du
ja.
Du nicht, ist klar. Ja, ich habe es doch anders erlebt. Und Gemeinde ist ja immer auch ein sicherer Ort, haben wir mal gelernt, ne? Und wir wollen natürlich auch Menschen befähigen, Dinge besser zu machen. Und in einem sicheren Ort kann man sowas ja mal ausprobieren, ne?
Ja.
Und willst du nicht einfach mal einen spanischen Segen sprechen? Weil hier ist kaum einer, der dir dann sagen kann, ob das
doch,
alles richtig ist.
Natürlich, doch. Oh, Entschuldigung. Haben wir. Aber ja, das würde mir... Also nicht... Komm, mach du das mal. Hey, warte mal. Wir sind zusammen angestellt. Ich bin zum ersten Mal nicht bin ich der Pastor, sondern wir teilen uns das.
Ja. Na dann.
Mal schauen. Okay.
Steht ihr auf?
Ja. Que Dios os segne con cada paso. Que Dios su luz os da con mucho fuerza para cada momento. Y que su Espíritu Santo hable en sus vosotros corazones. Y... No sé más.
Amen.
Oh, vielen, vielen Dank. Und jetzt, ne? Und jetzt habt ihr noch mal ein besonderes Gebetsanliegen, glaube ich, noch mal gespürt. Wenn man jetzt mal überlegt, dass René in dieser Performance auf Spanisch predigen will irgendwann, dann wisst ihr, was da auch an sprachlicher Herausforderung, oder du genauso, ja, also was ihr da noch auch an sprachlicher Herausforderung habt, um diese Dynamik auch rüberzubringen. Großartig. Wir dürfen jetzt auch noch mal da draußen ein ganz tolles Buffet erleben und liebe Gäste, fühlt euch eingeladen. Ja, also wir haben ein großartiges, kampferprobtes Gastfreundschaftsteam, die schaffen auch noch irgendwie eine Zusatzkanne Kaffee. Vielen Dank dafür und ja, fühlt euch einfach eingeladen und genießt noch die Zeit hier, führt gute Gespräche und habt noch einen tollen Sonntag.
Amen.